Wie gut es ist, dass du unsere Stärke bist. Wie gut ist es, dass wir nicht selber stark sein müssen, sondern dass wir wissen, du bist stark und das genügt. Und dass wir wissen, du hast diese Welt in deiner Hand und das genügt. Dass wir wissen, du wirst das letzte Wort sprechen und darin finden wir Ruhe. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns wirklich berufen hast als Söhne und Töchter des Himmels hier auf dieser Erde zu leben. Danke. Und ich bitte dich jetzt, komm, hilf uns, hilf mir beim Reden, hilf uns beim Hören. Schenk uns Gnade, dass wir dein Wort verstehen. Geist Gottes, komm und lagere du dich auf deinem Wort. Komm und schenke, dass deine Kraft, deine Salbung durch dein Wort zu uns kommt und in unserem Herzen das tut, wozu dein Wort gesandt ist, uns Kraft zu geben, uns zu ermutigen, den Glauben aufzubauen und uns in unsere Bestimmung und Berufung hineinzuführen. Amen. 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 Vielen Dank an euch als Team. Ihr habt uns wundervoll in die Gegenwart des Himmels geleitet. Haben Sie das? Ja, komm, wir geben Ihnen einen Applaus. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte heute nochmal an einem Thema, an welchem wir vor 14 Tagen dran waren, weitermachen. Und es ging um verschüttete Brunnen aufgraben. Und vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an dieses Bild. Bin ich nicht ein perfekter Künstler? Ich hoffe, ihr könnt das Chaos irgendwie entziffern, aber ich werde was dazu sagen. Ich fand es hochgradig inspirierend und für mich ermutigend, dass wir jetzt gerade dieses prophetische Reden gehört haben. Da war eine Person hier und sie sagt, Gott, was hat es mit Genuss auf sich? Diese Frage stellt sie in der Lobpreiszeit an Gott. Und er antwortet ihr, Genuss hat mit meiner Nähe zu tun. Genuss hat mit mir zu tun. Und mein Thema heißt heute, Gottes Nähe genießen. Ihr Lieben, ich möchte uns ermutigen, in der Lobpreiszeit ruhig Gott eine Frage zu stellen. Eine Frage könnte sein, Gott, willst du vielleicht durch mich zur Gemeinde sprechen? Wer wagt es, sich diese Frage zu stellen? Das wäre eine Aufgabe bis zum nächsten Sonntag. Denk mal drüber nach, ob du es wagst, diese Frage zu stellen. Weil es kann wirklich sein, der redet. Ja? Und so wie Gott dann zu dir geredet hat, du, Genuss, wirklicher Genuss, hat mit meiner Nähe zu tun. Ja? So kommt durch das Reden Gottes immer wieder Ermutigung. Da kam viel Ermutigung zu mir. Ja, Ralf, du hast richtig gehört. Ich versuche ja auch zu hören. An was soll es denn gehen in der Predigt? Und dann ist man umso ermutigter, wenn man merkt, okay, du hast richtig gehört. Ja. Also Gott will uns heute in seine Nähe reinnehmen. Und ich meine, hier unten ist der Grundwasserspiegel. Hier oben spielt sich das Leben ab, die Welt. Und die Welt ist gerade ziemlich trocken. Ein Nachbar sagte diese Woche zu mir, Freitag, Mensch, jetzt könnten wir manchmal auch ein bisschen Regen gebrauchen. Ja, oft regnet es an anderen Stellen, Hamburg, Überschwemmungen und wir gehen immer so leer aus. Was macht man, wenn man so leer ausgeht? Gut, wohl dem Mensch, der einen Brunnen hat, oder? Der nicht nur darauf warten muss, dass einfach eine ganz schöne Atmosphäre da ist, dass in den Gottesdiensten einfach alles perfekt läuft, dass alle Menschen nett zu dir sind und alle lieb sind. Denn Regen gibt es auch. Es gibt solche Momente, wo alles rundum passt. Aber wohl dem Mensch, der auch dann, wenn es richtig trocken ist, dann, wenn du meinst, es ist gar kein geistliches Leben mehr da. Ohne Leben, ohne Wasser gibt es kein Leben. Ohne Blau gibt es kein Grün. Und ohne Grün gibt es kein Leben. Wasser ist lebensnotwendig. Und dieses Wasser ist ein Bild im Wort Gottes, für das Wort Gottes und für Gottes Geist. Ohne Gottes Geist ist ein geistliches Leben auf dieser Erde nicht möglich. Und deshalb ist es so entscheidend wichtig, dass es Menschen gibt, die auch, wenn es gerade mal nicht regnet, ja, die einen Brunnen gegraben haben und manchmal im Orient waren Brunnen bis zu 20 Meter tief. Und es war eine echte Arbeit, so einen Brunnen zu graben. Die gingen oft unten nach außen, je tiefer es ging nach außen, waren innen ausgemauert. Man konnte innen drin runtersteigen. Ja, und wenn man nicht runtersteigen konnte, dann musste man mit einem Eimer das Wasser hochschöpfen. Aber wohl dem Mensch, wohl der Gemeinde, die Zugang hat, unabhängig von äußeren Abständen, Umständen, an die Kraft und an die Nähe Gottes. Und ist das dann nicht Genuss? Stell dir vor, es ist trocken und du hast vielleicht den Eindruck, Gott ist gar nicht mehr da. Wo ist er eigentlich? Und dann plötzlich kannst du durch deinen Brunnen ein Stück Wasser nach oben ziehen und du spürst etwas von der Nähe und Gegenwart Gottes. Ist es Genuss? Ich trinke ganz gern Wasser aus der Wasserleitung. Zurzeit ist die leicht geklort. Ist es bei euch auch so? Oh. Also ich mach echt schon innerlich, wenn aus meiner Wasserleitung kein sauberes Wasser mehr kommt. Ich habe das mal erlebt in Kenia. Wir waren 2 Wochen in Kenia. Und dann mussten die vom Brunnen, du musstest Brunnenwasser holen. Ja? Und es war aber dreckig, das musste noch abkochen. Wir haben dann Wasser aus dem Supermarkt in Plastikflaschen gekauft. Es war schrecklich. Ich habe gelitten. Was für ein Geschenk haben wir, dass Wasser so zu uns kommt. Ihr Lieben, nochmal Wasser. Der Geist Gottes, wir brauchen ihn unbedingt. Wir müssen da rankommen. Und jetzt möchte ich einen kleinen Bogen schlagen, ja, in etwas. Der Bogen kommt gleich. Gleich vorausgehend jetzt eine Situation zeigen, wie so Brunnen verstopft werden können. Abraham hat Brunnen gegraben, das lesen wir im Alten Testament, und Isaak hat die verschütteten Brunnen wieder aufgegraben, die Abraham schon gegraben hatte. Also es gab Feinde des Abrahams, Feinde der ersten Christen, der ersten Leute, die mit Gott gingen, und der Feind hat versucht, die Brunnen wieder zuzuschütten. Was schüttet heute unseren Brunnen zentral zu? Ich habe mich die Frage gestellt und ich bin auf eine Wahrheit gestoßen und die möchte ich euch hier einfach ein Zitat von John Mark Comer, wer von ihm was hören kann im Internet, es lohnt sich. Er sagt, Eile tötet alles, was uns teuer ist. Spiritualität, Ehen, Familien, durchdachte Arbeit, Kreativität, Großzügigkeit. Eile ist ein soziopathisches Raubtier, das in unserer Zeit frei herumläuft. Starke Worte. Ich finde, sie sind absolut auf den Punkt getroffen. Eile und Hetze ist in der Lage, alles zu töten, was uns lieb und teuer ist. In Eile und Hetze wird unsere Liebesbeziehung in unserer Ehe nicht fruchtbar und nicht zur Entfaltung kommen. In Eile und Hetze würden wir nur so schnell irgendwas vor uns hinmachen. Wenn du hier heute mit Eile bist und gehetzt bist und vielleicht schon an einen Braten nachher denkst, du wirst nicht das mitnehmen aus dem Gottesdienst, was du mitnehmen könntest. Eile tötet. Und wir wissen, es gibt eine Macht in der Welt, die gegen Gottes Macht steht, ein Durcheinanderwerfer, und er treibt unsere Zeit an, ihr Lieben. Ihr Lieben, wenn du nichts anderes mitnimmst heute wie aus diesem Gottesdienst, wie den Satz, Eile tötet das, was dir lieb und teuer ist, wenn du ein normaler Mensch bist. Wenn du Lust an Gewalt hast und an Aggression und an Missmutigkeit, an Grandigkeit, an Brutlichkeit, dann Eile, dann hetze dich. Hetze führt dich dahin, automatisch, geht von ganz alleine. Eile ist ein soziopathisches Raubtier. Verrückt, ich sag dämonisch, unsere Zeit. So. Damit sind manchmal unsere Brunnen verstopft. Manchmal können wir Gottes Gegenwart nicht genießen, weil wir so eilig sind. Wir haben gar keine Zeit. Ich werde euch heute 3 Werkzeuge nennen, wie wir den Brunnen wieder freigraben können, wie wir gegen diese Eile angehen können. Aber sie kosten alle 3 Zeit. Ich bereite euch jetzt schon darauf vor. Und ich spanne jetzt den Bogen zu Ute, zur letzten Predigt von ihr. Und sie hat dieses Bild gemalt, Ehe endlich verheiratet und dann? Und sagte, ein Team, war ihre Antwort. Mann und Frau als Team miteinander. Sie bekam folgende Rückmeldung. Hey Schwester, das war eine absolut starke Predigt, hat ihr jemand geschrieben. Deine Beispiele waren bewegend und total ermutigend. Deine Einordnung von Epheser 5 in den gesamtbiblischen Kontext völlig überzeugend und die Auslegung pragmatisch und absolut hilfreich und du als Person einfach genial. Ich möchte es sagen, ich habe die Predigt so genossen und sie hat mich jetzt auch inspiriert, an der Stelle noch ein Stück weiterzumachen. Und ich nehme mal diese Epheserstelle, ja, die im Zusammenhang der Predigt stand von Ute in der letzten Woche. Also, wir verknüpfen die Predigt von vor 14 Tagen mit der Predigt von einer Woche und sind jetzt heute da, okay? Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Einer. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und seiner Gemeinde die Rede ist. Die Liebe zwischen Mann und Frau, wenn sie denn gesund ist. Aber vielleicht auch in ihren ungesunden Momenten. Wie sie dann wieder gesund werden kann, ist dann die Frage. Ist ein Bild darauf, auf die Beziehung, die Gott mit uns führen will. So, und jetzt sind wir wieder beim Genießen. Kann ich die Zeit mit meiner Frau genießen? Liebe ich es, komm mal, einfach nur bei ihr zu sein. Nur so. Vielleicht gar nicht reden. Nur in den Arm nehmen. Kenne ich das überhaupt? Kennen wir das, dass wir Jesus so im Arm haben? Kennen wir das, dass wir so nah bei Gott sind? Oder was für eine Beziehung haben wir? Und ich habe die Befürchtung, dass gerade wir im pietistischen schwäbischen Land, dass wir manchmal eine ausgeprägte Arbeitsbeziehung mit Jesus haben. Eine Dienstbeziehung. Wir fühlen uns gut, wenn wir viel arbeiten. Wir fühlen uns gut, wenn wir die Dinge gut machen. Wir fühlen uns irgendwie gut, wenn wir ja, gut drauf sind. Aber kennen wir es, wenn es uns ganz schlecht geht? Wo gehe ich hin, wenn mir es ganz schlecht geht? Wisst ihr, wo ich hingehe? Ich gehe natürlich zu Jesus auch, natürlich, das ist immer die große Antwort. Aber ich bin froh, dass ich bei meiner Frau so sein darf, wie ich bin. Dass ich mich bei ihr ausheulen kann und manchmal auch auskotzen kann. Schau mal, und dieses Bild, ich kann es jetzt nicht ausführen, aber vielleicht schwingt es in euch ein bisschen. Dieses Bild von einer gesunden Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, das nimmt Gott und deutet es als ein tiefes Geheimnis. Ein tiefes Geheimnis. Da kommst du nicht so leicht dran. Aber du kannst dran kommen. Manchmal in der Tiefe, manchmal 20 Meter unter der Oberfläche versteckt. Da ist der Segen dieses Geheimnisses. Und er ist da. Christus lebt in uns. Und wenn du Jesus kennst und wenn du dieses Gebet gebetet hast, Jesus, komm in mein Leben, auch du, der dazuhörst. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, Jesus, komm in mein Leben, dann ist in deinem Inneren, in deinem Geist wird etwas von Neuem geboren. Und es wird diese Wasserader angelegt. Es ist der Geist Gottes, kommt zu dir und er wohnt in dir. Und das Schöne ist, du hast jederzeit die Möglichkeit, Zugang zu der Quelle in dir zu finden. Ist das eine gute Nachricht? Hey, was wäre das für eine Nachricht, wenn ich sage, Gott, du bist zwar mächtig und groß und immer, wenn es mir ganz schlecht geht, muss ich nach Jerusalem. In Tempel. Weil dort wohnst du. Das war Altes Testament. Wie gut ist es, dass Jesus kam, den Himmel geöffnet hat und den Geist Gottes freigesetzt hat, dass er auf jeden kommt. Ist es nicht, es ist der Hammer. Herr, wer das versteht und wer das sieht, der kann nicht anders wie jubeln. Der kann nicht anders wie sagen, Gott, wie bist du gut und wie bist du groß. So, aber jetzt mache ich weiter. Christus und die Gemeinde, Teamwork genießen, so will ich es hier mal, den Begriff will ich uns noch mitgeben. Udi sagte, Mann und Frau ein Team. Das Geheimnis heißt, Gott gibt uns das Beispiel von Mann und Frau, malt uns das vor Augen als etwas, was wir sehen und anfassen können, woran wir lernen können, für eine tiefe, innere, geistliche Wahrheit. Er will mit uns im Team sein. Wow. Kada und Jesus, ein Team? Ralf und Jesus, ein Team? Ja, Team heißt Augenhöhe. Team heißt miteinander. Team heißt, der sagt mir, was er gern vorhat, fragt mich, ob ich mitmache. Und dann machen wir es miteinander. Was für ein Lebensstil, so mit Jesus zu leben, das heißt auch Gottes Nähe zu genießen. Ich meine, wenn du jetzt vielleicht Angst hast, ja, was ist dann, wenn ich Gottes Nähe genieße? Dann sitze ich da und in meinem Leben läuft nichts mehr. Hey, Jesus war ein Wanderprediger. Der war heute da und morgen da und dann da und dann da und dann da. Den konnte es nicht festhalten. Der war immer unterwegs. Ich sagte, wenn wir wirklich Gottes Nähe gehen, dann sind wir auch immer unterwegs. Dann kommt immer wieder eine neue Aufgabe, immer wieder eine neue Herausforderung, immer wieder eine neue Idee. Das Leben sieht immer wieder mal anders aus. Und wenn du sagst, ey, oh Jesus, ist ein bisschen langweilig. Wisst ihr, eine Umfrage, Christian Schwarz hat diese Umfrage gestartet, langjährige Forschungen von ihm als Gemeindeaufbauer, und er kommt zu dem erschütternden Ergebnis. Ihr älteren Leute, bitte haltet euch jetzt fest. Und ihr jungen Leute, bitte sammelt, kriegt jetzt Mut. Je länger ein Mensch Christ ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich das geistliche Leben rückwärts entwickelt. Boah, oder? Warum? Ich habe mich gefragt, warum? Das ist der Fakt, den er als Forscher, als Gemeindeaufbauer entdeckt hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob der stimmt oder nicht stimmt, aber ich kenne ein paar Leute, wo das stimmt. Weil wir das Miteinander nicht genießen. Weil wir uns müde arbeiten. Weil wir seine Stimme nicht mehr hören. Ist es wirklich so, dass die Leidenschaft aufhören muss im Alter? Wir sind jetzt 39, wir haben gestern Hochzeitstag gehabt, vorgestern, 39 Jahre. Ich liebe dich zutiefst. Und ich habe den Eindruck, es wird schöner und stärker, tiefer. Und ich wünsche mir, dass das mit meinem Leben mit Jesus auch so ist. Versteht ihr das? Und deshalb ist es wichtig, seine Nähe zu genießen. Weil wenn ich seine Nähe nicht genießen kann, werde ich ihm aus dem Weg gehen. Wenn ich Ute nicht schmecken und nicht riechen kann, werde ich nicht im Schlafzimmer bei ihr schlafen. Dann haben wir vielleicht eine Arbeitsbeziehung. Und jeder hat dann so seinen Bereich, aber wir schlafen nicht mehr miteinander. Außer ich dröhne mich vorher mit Alkohol zu. Aber es zieht mich nicht mehr so innerlich was hin zu ihr, dass ich bei ihr sein will. Ich will bei Jesus sein. Ich liebe seine Nähe. Und ich kann nicht genug kriegen von seiner Nähe. Ihr Lieben, und ich wünsche mir, dass wir miteinander, dass ich da weiter wachse, dass wir als Gemeinde dieses Ziel haben, Gottes Nähe, nah bei Gott und nah bei Menschen. Dass das unsere Herzen ausmacht. Aber nicht, weil der Pastor sagt, nah bei Gott, oder was, weil das Motto, der visionäre Leitsatz ist, oder weil irgendjemand das sagt, oder weil die Bibel das sagt. Nein! Weil ganz tief in meinem Herzen Gottes Geist Jesus groß macht. Weil ich ihn liebe. Und Liebe kannst du nicht erklären, du kannst nur erleben. Und ich lade dich ein, streck dich heute, wenn du Jesus nicht kennst, bete das Gebet, Jesus, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wenn du schon überzeugt bist, dass es ihn gibt, dann bete, Gott, komm in mein Leben und füll mein Leben mit deiner Liebe. Weil dann plötzlich bekommt das Leben einen anderen Blick. Und den brauchen wir in dieser Krise. Ihr Lieben, glaubt ihr das? Den brauchen wir. Die Liebe zum Leben wächst da, wo wir Jesus lieben. Das ist sein Teamwork. Ich bin davon überzeugt, da ist Jesus Tag und Nacht unterwegs. Seine Augen durchlaufen die ganze Erde, um einen zu finden, dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist, der ihn liebt und seine Nähe genießt. Psalm 37, ich habe deine Lust am Herrn, Lust an ihm. Wonach haben wir Lust? Fragen wir uns jetzt. Habe ich Lust an ihm? Das drückt von dir, das drückt das aus. Gott, ich habe Lust bei dir zu sein. Ich habe Lust, wie ich Lust habe, meiner Frau zu schlafen und sie mit mir. Ist Lust auf diese innere Begegnung und innerste Intimität. So habe ich Lust nach dir, Gott. Das drückt es aus. So, jetzt kommen meine drei Werkzeuge gegen die Hetze. Weil die Hetze kann das kaputt machen. Ich merke das so oft. Wenn ich gehetzt bin und du bist viel in der Arbeit, wie es einfach was kaputt macht, ja? Wie es uns auseinanderbringt. Wir leben plötzlich nur noch nebeneinander her. Aber dann vertrocknet irgendwann die Freude aneinander, und dann braucht es irgendwann Urlaub, dass man da aufwacht. Drei Möglichkeiten, um einfach jetzt den Brunnen zu graben, um an diese Liebe, an dieses Leben aus dem Geist ranzukommen, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wodurch? Durch seinen Geist. Der Geist Gottes bringt die Liebe mit. Das heißt, wenn wir uns nicht nach Gottes Geist sehnen, dann ist gleichzeitig eine Blockade auch gegen der Liebe des Himmels da. Eine Möglichkeit, die sind erprobt, das sind meine Möglichkeiten, vielleicht findest du ganz andere. Ich will dir heute nicht sagen, mach so wie ich. Aber ich möchte dich ermutigen, finde deinen persönlichen Weg, dass du an die Liebe des Geistes drankommst, dass du an die Nähe Gottes drankommst, dass du sie genießen kannst, weil dann wachsen hier Bäume und wird unser Umfeld fruchtbar. Ich setze mich oft hin, manchmal gleich früh morgens, manchmal mag ich in der Nacht, boah, das war ein cooler Gedanke. Und wenn ich mich nicht hinsetze und ihn aufschreibe, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist er weg. Manchmal habe ich den Eindruck, da redet Gott, wenn ich es nicht aufschreibe. So schreib ein geistliches Tagebuch. Du musst nicht jeden Tag schreiben, aber vielleicht einmal die Woche. Schreib einfach, wenn du merkst, dich bewegt etwas, schreib es rein. Und wenn du noch ein Stück weit konkreter werden möchtest, fange mit diesen drei Fragen an. Wie geht es mir wirklich? Und nimm dein Tagebuch. Schreib es nicht so, dass andere das lesen können. Es ist nur für dich. Es ist dein Gegenüber. Im Tagebuch schreiben ist es, wie man ein intimes Gespräch hat mit Jesus. Da kommst du runter. In Eile geht das nicht. Du musst es auch nicht eine halbe Stunde schreiben. Warum nicht einfach mal 10 Minuten schreiben? Ist schon ganz gut, finde ich. Wie geht es mir wirklich? Dann kannst du reinschreiben. Bin zurzeit sehr müde. Ich habe Angst, wie die Welt sich weiterentwickelt. Gott, ich fühle dich nicht. Aber einfach mit dieser ehrlichen Bestandsaufnahme beginnt alles. Ihr könnt euch das auch als Ehepaar fragen übrigens. Das finde ich coole Fragen, mal zu fragen. Wie geht es mir wirklich? Udi, erzähl mal, wie geht es dir eigentlich wirklich? Eine zweite Frage, wie geht es dir mit mir? Jesus, wie geht es dir eigentlich mit mir? Ute, wie geht es dir eigentlich mit mir wirklich? Merkt ihr die Fragen? Die haben ganz schön Dampf, wenn man sich die wirklich stellt. Jesus, wie geht es dir mit mir? Ja Gott, wie soll ich deine Stimme hören? Ich höre nichts. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du nicht hörst, dann stimmt irgendwo was nicht. Dann sag nicht, ich höre ihn halt nicht. Wenn ich Ute Stimme nicht hören würde, ihr Reden, ihre Führung, wir könnten die Beziehung nicht leben. Nimm das Ding nicht locker. Wie geht's dir mit mir? Und dann noch eine Frage. Jesus, was willst du mit mir tun? Oder in mir tun? Oder durch mich tun? Also ich finde die Fragen genial. Ich lasse jetzt mal bei euch. Eine Möglichkeit. Ich sage jetzt nicht, du musst die drei machen. Ich sage auch nicht, du musst nur eine machen von denen, die ich euch vorstelle. Aber ich wünsche mir oder ich wünsche dir, dass du die Zeit findest, wenn der Brunnen verschüttet ist, wenn da gerade die Quelle volle Kanne strömt und du in Freude und Jubel durchs Leben gehst, dann ist es herrlich. Dann achte drauf, dass du nicht verstopft bist. Aber dann bist du richtig gut unterwegs. Und da will Gott uns auch haben, dass wir dorthin kommen. Ein zweites, gemeinsames, einmütiges Gebet. Hier eine Geschichte, Apostelgeschichte 4, Vers 23. Und ihr Lieben, glauben wir nicht, dass die Zeiten, in denen wir heute leben, besonders schwierig sind. Ja. Die Gemeinde zu der Zeit, denen wurde verboten, über Christus zu sprechen. Das gibt es heute auch in vielen Ländern, aber wir erleben davon noch gar nichts. Ja. Auch damals waren die Zeiten waren voller Krieg, voller Gewalt, voller Missachtung. Der Mensch hat nicht viel gezählt. Und man hat versucht, das Christentum irgendwie zu unterdrücken. Und dann hat man den Petrus gefangen genommen. Und Petrus und Silas im Gefängnis, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und sie loben Gott im Gefängnis. Sie hatten einen Brunnen. Die hatten mitten im Gefängnis Füße eingezwängt. Hüfte tut weh. Arsch tut weh. Kopf tut weh. Alles tut weh. Vielleicht noch gepeitscht. Sind die im Lobpreis. Die hatten einen Brunnen, unabhängig von äußeren Umständen. Und dann werden sie freigelassen. Dann kommen sie zur Gemeinde zurück und berichten ihnen, ihr Leben, wir dürfen jetzt nichts mehr über Jesus sagen. Und dann erheben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Und dieses Gebet ist aufgeschrieben. Ihr könnt hier nachlesen, Apostelgeschichte 4, Vers 23 folgende. Gott, ich lese es euch. Ein total mutiges Gebet. Gott, du großer Herrscher, die hatten auch einen Brunnen, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Wow, volle Kanne. Null Einschüchterung, voll drauf. Ich finde das genial. Letzten Sonntag haben wir hier gebetet für die Martina. Ich fand es heute so schön, dieses Einstiegsgebet von dir. Und wir haben miteinander unsere Stimme erhoben. Ute, erzähl mal, was dann passiert ist.
Die Martina ist ja mit einer Leukämie im Krankenhaus und ist jetzt in der im dritten Zyklus, wo sie Chemotherapie bekommt. Und die Chemotherapie ist so stark, dass sie in eine Aplasiephase kommt. Das heißt, das ganze Immunsystem ist null. Und wenn du kein Immunsystem hast, also keine Abwehrkräfte, wenn dein Keim kommt, du kannst dran sterben und du kannst eine Blutvergiftung kriegen und dann war es das. Martina war in dieser Phase und hat tatsächlich eine Infektion bekommen. Die Ärzte sind dann mit Antibiotika, hat sie bekommen über die Vene. Die eine Antibiotika, hat nicht gegriffen. Dann sind sie mit einer zweiten Antibiotika über die Vene rein, hat auch nicht gegriffen. Der Entzündungswert ist ständig gestiegen. Ich konnte es dann immer wieder beobachten über den Computer an meiner Station. Und ich dachte, echt Mist. Dann, also normal ist der Entzündungswert unter 5. Der ist dann auf 130, 150, 160, trotz zwei verschiedener Antibiotika. Und dann war er bei 180. Das war am Samstag und dann habe ich sie besucht und habe meine Kollegen dann so erlebt und habe gemerkt, die waren jetzt super nervös. Gut, dass du kommst, rede mit ihr, guck, wie es ihr geht und so. Und ich sagte, ja, mache ich. Und als ich dann heimkam, habe ich es dem Ralf gesagt und dann hat er zu mir gesagt, Ute, machst du dir Sorgen? Und dann habe ich gesagt, oh ja, weil auch die Station sich jetzt Sorgen macht. Am Sonntag war ich nicht drin, aber ich konnte dann nachhaltig gucken. Morgens, als sie die Blut untersucht haben, war dann der Wert bei 190, also nochmal gestiegen. Und dann haben wir gebetet. Ich kam am Montag wieder ins Krankenhaus, der Wert sinkt auf 150 und jetzt ist sie daheim und genießt das Leben.
Ihr Lieben, Gott hört Gebet. Suche in deiner Woche, einmal pro Woche, im Hauskreis oder mit Freunden ein einmütiges gemeinsames Gebet. Suche es, wo ihr miteinander in Einmütigkeit betet. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Darin liegt Kraft. Das ist eine Möglichkeit, den Brunnen freizukriegen, den Lauf wieder frei zu putzen. Das ist eine Möglichkeit, ranzukommen an Gottes Kraft für dich und für uns als Gemeinde. Ich überspringe jetzt den dritten Punkt. Den schaffe ich jetzt nicht auszuführen, weil wir jetzt gleich auch noch Abendmahl haben. Aber ich möchte ein Zitat von Anselm Grün jetzt noch ans Ende stellen. Je zielloser man ist, desto mehr treibt man einander in die Hetze. Desto mehr hindert man sich daran, den Augenblick zu genießen. Urlaub kommt eigentlich von erlauben. Im Urlaub sollten wir uns erlauben, die Muße zu genießen. Muße ist das Gegenteil von Hetze. Muße ist Zustimmung zum Sein. Sich versenken in die Wirklichkeit. Einfach da sein, ohne Druck sich beschäftigen zu müssen. Wer jetzt noch ein bisschen Urlaub hat, den wünsche ich das. Und immer wieder haben wir auch Ruhezeiten. Auch mal ein Sonntag ist ein Ruhetag, wo wir den Kampf gegen diese Eile und Hetze aufnehmen können. Wo wir einfach nur da sein können, bei Gott sein können, ihm unser Herz hinhalten, seine Nähe genießen. Wenn es sein muss, ihm auch die Not zu sagen, wie diese Leute in Apostelgeschichte taten. Sie waren einfach zusammen und sie haben Gott ihre Not gesagt und haben gleichzeitig auf ihn geschaut. Das war kein Aktionismus, das war ein Dasein. Sich versenken in die Wirklichkeit. Sich bewusst werden, dass Jesus der König ist. Der König aller Könige. Der Herr aller Herren. Wisst ihr, und er ist souverän. Und er lebt in dir und in mir. Ein letztes Bibelwort. Hebräerbrief, 4. Kapitel, Vers 2. Das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es sich nicht mit Glauben verband. Hey, nimm es heute. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl und das Team kann gerne schon kommen. Wir gehen jetzt hinein in ein ganz tiefes und inneres Erleben von Gottes Nähe. Wenn du Jesus nicht kennst, sag's dir nochmal, bei uns hier heute, morgen oder auch wenn du zuschaust im Stream, wenn du Jesus nicht kennst, achte, ob da nicht doch ein kleiner Funke Glauben da ist, Vertrauen da ist, dass du sagen kannst, Jesus, ich vertraue dir, mitten in dieser Zeit, in der schwierigen Zeit, in die wir als Gesellschaft hineingehen. Unser Kanzler sprach von einer Zeitenwende. Es ist wirklich eine Zeitenwende. Die Zeiten wenden sich. Es kommt eine neue Lebensphase. Es geschieht etwas ganz Neues. Es bricht auch geistlich etwas Neues auf. Komm, empfange Kraft. Empfange die Kraft des Himmels, die Kraft des Geistes Gottes und die Liebe des Himmels, dass in dieser neuen Zeit deine Liebe nicht erkaltet und nicht einschläft und du bitter und traurig und aggressiv wirst und vielleicht auch noch einen Krieg anfängst mit irgendjemand, mit deinem Nachbarn oder mit deinem Chef oder mit einem Mitarbeiter, egal wie. Werd ein Friedensstifter mittendrin in dieser Zeit. Schließ dich an Gottes Kraft. Er ist dazu da. Er ist dazu gekommen. Glaube und auch uns, ihr Lieben, lasst uns glauben, dass wir als Gemeinde einen Unterschied machen können. Hey, ein Unterschied. Wir können einen Unterschied für Esslingen machen. Wir können Esslingen verschönern, prägen. Wir können mit unserem Leben einen Unterschied machen. Wir haben erlebt, was für einen Unterschied die Rangers gemacht haben, dort oben in den neuen Bundesländern. Weit über unser Land hinaus haben die im Pflock reingeschlagen, was Christen alles auf die Beine stellen können. Nicht in Aktionismus, einfach im Widerspiegeln seiner Schönheit, in dem seine Kraft zum Ausfluss kommt. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, sagt Jesus. Das ist mein Auftrag. Das ist meine Vision, das Leben zu bringen. Und jetzt im Abendmahl, ihr Lieben, lasst uns es mit dem Glauben nehmen, hier kommt Leben. Wenn du jetzt nach vorne kommst und du isst dieses Brot, glaube, dass dieses Brot dich einfach symbolisch mit dem Himmel, mit dem Brot des Lebens, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Leben, empfange ganz neu das Leben. Vielleicht ist das Einnehmen des Abendmahls heute so ein Brunnengraben wieder ganz neu dran, an die Kraft und an das Leben Gottes. Und dann hier der Kelch. Wir nehmen das mal so, dass wir hier gleich reingehen, auf diesem Weg hier reinkommen, zuerst das Brot nehmen, nehmt es einfach direkt, geht gleich weiter zum Kelch und dann nehmen wir den Kelch und wir nehmen ihn im Glauben und sagen, Jesus, dieser Kelch steht für dein Blut, das noch für mich vergossen ist. Ich bin gerecht, Und du darfst als Gerechter an deinem Platz stehen und wissen, ich empfange Reinigung von meiner Schuld. All mein Versagen, meine Lieblosigkeit, meine Halbherzigkeit, meine Bequemlichkeit, meine Lauheit, mein Unglaube. Da, wo ich das Ziel verfehlt habe, du vergibst mir durch dein Blut. Wow. Nimm es im Glauben an. Ich bete jetzt zum Beginn des Abendmahls. Dann seid ihr eingeladen, während dem Lobpreis zu kommen, zu nehmen, dann wieder an euren Platz zu gehen. Und dann, wenn ihr es für richtig empfindet, zu eurem Zeitpunkt einfach das Brot zu essen und diesen Saftkelch zu trinken. Dort am Ausgang ist eine kleine Schale, wo ihr dann diese Plastikbecher dann reinlegen könnt. Jesus, du bist gekommen, damit wir Leben haben. Ich danke dir für dein Leben, das unkaputtbar ist, das nicht zerstörbar ist. Dein Leben, das alles überwindet. Dein Lebensstrom, der nicht aufzuhalten ist. Und ich danke dir, dass wir uns danach ausstrecken dürfen, dass wir hineingehen dürfen in dieses Leben. Und dass da, wo uns irgendetwas den Weg versperrt hat, dass wir ganz neu die Hindernisse aus der Seite, auf die Seite räumen und uns baden in deiner Nähe, uns erquicken lassen an diesem Brunnen des Heils, an dem Wasser des Lebens, an dem Wasser des Heils. Und ich segne uns, dass jetzt im Abendmahl genau das passiert und jeder einzelne von uns erlebt, wie du ihm mit deinem Leben begegnest und ihn neu erfrischt und erquickst und ihm die Fähigkeit gibst, dich zu genießen.